herzliches Hallo, ihr lieben Limo-Menschleins da draußen. Ihr hört den Story of My Limo Podcast und gemeinsam mit meiner smarten Host-Partnerin Charlotte sprechen wir hier mit Menschen, die uns verraten, wie sie aus den Zitronen, die ihnen das Leben vor die Füße gekullert hat, eine dicke, fette Limo gemacht haben. Wir sprechen heute mit Janina über ihre Entscheidung, sich sterilisieren zu lassen. Wow. Hi Janina. Hallo Charlotte.
Hallo.
Hi.
Wie schön, dass wir an einem fabelhaften Freitagabend zusammengefunden haben und ihr euch die Zeit genommen habt. Das freut mich wirklich sehr. Und ich starte spritzig mit meiner ersten Frage an dich.
Spritzig im Sinne von Limo-spritzig?
Okay. Ja, genau.
Ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden.
Danke, dass du das nochmal erklärst, Charlotte. Und zwar ist unsere erste Frage an all unsere Menschen, die hier mit uns sprechen dürfen, diese Ehre haben. Was ist dir kürzlich passiert, Janina, was nicht so toll war? Was war so deine kleine Alltagszitrone, wo du, weiß ich nicht, gestolpert bist und ein Glas Sekt umgehauen hast oder was auch immer? Kann kleiner, kann größer sein.
Also ich würde wahrscheinlich sagen, dass mir mein Freund heute auf die Nerven gegangen ist, aber das sage ich lieber nicht. Also eigentlich was total Langweiliges, was berufsbedingt ist, ist mir heute passiert. Also ich hasse es, von anderen Leuten abhängig zu sein, und ich war von einer Frau abhängig und die hat einfach ihren Job nicht richtig gemacht, weswegen ich jetzt dreimal so viel Arbeit habe und richtig schlechte Laune heute hatte.
Oh, oh Gott, hoffentlich können wir das ein bisschen aufheitern hier, dich
ja,
mit unserer
der Freund konnte es ja nicht, ne?
Der Freund konnte es nicht retten, weil dem durfte ich dann alle seine T-Shirts waschen und er hat nicht mal Danke gesagt und dann war der Tag vorbei.
Ja. Oh no, es kann nur besser werden. Und einmal drüber geschlafen.
Ja.
Morgen sieht die Welt schon wieder anders aus.
Ja.
Hoffentlich.
Oder die T-Shirts einmal versehentlich verfärben oder so. Nein, Spaß. Ich habe da wilde Rache-Gedanken. Okay, dann... Ich starte mit der Frage zum Thema, und zwar, Janina, gleich mal vorweg. Ich will keine Kinder. Darf man den Satz eigentlich aus deiner Sicht in unserer heutigen Gesellschaft sagen?
Ja, ja. Punkt.
Und welche Reaktion hast du da bisher so sammeln müssen? Beziehungsweise, wann hast du das erste Mal laut und klar ausgesprochen?
Tatsächlich, ich habe da nämlich vorhin auch noch mal drüber nachgedacht, wann, weil ich mir schon fast damit gerechnet habe, dass die Frage kommt, habe ich so überlegt und ich habe wirklich gedacht, ich habe das schon immer irgendwie gesagt. Mhm. Also ich habe mich nie mit Kindern gesehen. Ich habe auch, als ich irgendwie dann 12, 13, 14 war, da weiß ich ganz genau, habe ich immer gesagt, ja, vielleicht adoptiere ich mal, aber ich werde keine eigenen Kinder kriegen. Und aus dem vielleicht adoptiere ich mal wurde dann ganz schnell, nein, ich will definitiv keine Kinder. Und das, also... Spätestens seitdem ich meine erste Beziehung hatte, war mir das klar, dass ich nie Kinder haben werde. Ja.
Und wann hast du das erste Mal Freundinnen oder der Familie so offeriert?
Auch schon immer. Ich bin damit immer recht offen umgegangen. Mhm. Aber ich glaube halt, ab so einem gewissen Alter wird das auf einmal Thema. So ab Mitte 20 fangen auf einmal alle an, darüber nachzudenken, wann möchte ich jetzt Kinder haben? Und dann war bei mir immer so, ja, nie halt. Also da sehe ich mich gar nicht. Und meiner Familie, die hat das nicht überrascht. Mhm. Vielleicht hat die das überrascht, dass ich tatsächlich das zur Sterilisation durchziehe, aber dass ich keine Kinder haben will, weil die da auch so mit aufgewachsen sind. Ich habe auch eine chronische Erkrankung. Und für die war immer so, ja, weil sie krank ist, deswegen will sie keine Kinder. Und das haben die dann gar nicht so in Frage gestellt, großartig. Aber ich durfte mir auch viel Blödsinn anhören, so das klassische, wenn du erstmal den richtigen Partner findest, dann siehst du das anders. Oder hast du nicht Angst davor, im Alter alleine zu sein? Kinder sind das Geschenk der Liebe. Du wirst nie so etwas so sehr lieben wie Kinder. Und das prallt mittlerweile komplett an mir ab.
Okay, ich muss nochmal einen Schritt zurücktreten. Das heißt, du hattest das ja quasi schon in einem Alter für dich erkannt, wo du selbst noch ein Kind warst. Mochtest du einfach keine Kinder, als du selbst ein Kind warst? Das war jetzt irgendwie, würde mich echt interessieren.
Find die anderen Kinder doof.
Finde ich eigentlich echt doof irgendwie so.
Das ist ja immer tatsächlich so ein Irrglaube, dass wenn man sagt, ich will keine Kinder, dass es automatisch bedeutet, dass man keine Kinder mag. Das eine hat ja mit dem anderen erstmal gar nichts zu tun. Also ich habe auch Nichten und Neffen und ich mag die auch und ich hatte auch als Kind FreundInnen, also alles cool. Aber... Ich bin, glaube ich, ich weiß gar nicht genau, wie ich das erklären soll. Also ich sag immer, entweder man hat einen Schalter in sich, der steht auf Kind oder der steht auf Nicht-Kind. Das ist ganz klar ja oder nein. Manche schwanken noch wann und wie und so weiter. Oder es fehlt am Partner oder so. Aber ich glaube, der Schalter ist bei jedem da und der war bei mir schon immer auf Nein. Und was für mich ein ganz großer Punkt ist, ist Flexibilität, Ausschlafen, Ruhe haben, Entspannung. Also Egoismus, ich bin auch, gebe auch offen zu, dass ich sehr egoistisch bin und das sehe ich einfach nicht, das zu teilen. Also
das waren gerade alles ziemlich gute Punkte, die du genannt hast. So Spaß ausschlafen klingt wirklich gut in meinen Ohren.
Ich finde das vor allem aber auch einfach sehr cool und sehr mutig, dass du dich da so selbstbewusst auch positionierst, weil ich kann mir vorstellen, es ist natürlich auch so eine Gefühlslage, die ich da jetzt äußere, aber ich kann mir schon vorstellen, dass auch viele oder einige Frauen sich dann doch dazu hinreißen lassen, weil es ja die Gesellschaft schon noch irgendwie so sieht, dass man Kinder kriegen sollte und dann eben die Kinder darunter leiden. Oder dass es dann halt so, oder Frauen, die sich eigentlich, die das sehr unüberlegt tatsächlich machen und im Nachhinein dann so ein bisschen überrascht sind. Es gibt ja auch dieses Regretting Motherhood-Phänomen. Und also deswegen finde ich das schon ziemlich stark, dass du da einfach auch klar dich positionierst und dich da auch gar nicht irgendwie verunsichern lässt. Aber gab es denn so Momente, wo du dann doch gezweifelt hast in irgendeiner Form?
Ich habe da immer so ein bisschen drauf gewartet, weil ja immer alle gesagt haben, wenn du erstmal den richtigen Partner hast, dann kommt das. Mhm. Und dann dachte ich so, okay, ich bin jetzt 5 Jahre in einer Beziehung. Wo ist es denn? Also, ne? Und es kam nicht. Ja. Dann habe ich mich eher gefragt, dann ist es ja wahrscheinlich nicht der richtige Partner. Das könnte ja nur die einzige Erklärung sein. Ja. Dann kam der nächste Partner. Ich dachte so, und es kam immer noch nichts. Und da war mir ziemlich klar, das hat nichts mit dem Partner zu tun, sondern das kommt einfach nicht. Und tatsächlich, als es mit der Sterilisation näher rückte, da bin ich auch so ganz oft, so glaube ich, gefühlt 3-mal am Tag in mich gegangen, so hab rumgewühlt, vielleicht doch irgendwo. Aber da war die Antwort immer nein. Also ich habe weder Angst gehabt, dass ich zweifle, noch irgendwo war mal ein Zweifel verspürt.
Was ich total spannend finde, ist, dass ich mir total gut vorstellen kann, dass du in manchen Situationen bestimmt eher in Rechtfertigungsschleifen hättest geraten können, als wenn ein Mann äußert. Also witzigerweise merke ich auch, wie bei mir es was anderes macht, dass du jetzt als Frau sagst, nur ich will echt keine Kinder, wo ich denke, oh, that's interesting. Und ich dagegen schon mit so unfassbar vielen Boys gesprochen habe, so, ne, ich will keine Kinder. Und da war es also, wie dieses Thema so krass gegendert irgendwie auch ist, dass es voll der Skandal ist, wenn eine Frau das sagt. Mhm. Aber wie es bei Männern einfach so akzeptieren, so, ja, stimmt, klar, du bist ja auch voll der Travelboy, klar passt da kein Kind rein, oder ja, stimmt, du machst ja voll die Karriere, da passt kein Kind, true that. Also, dass man da so mega verständnisvoll sogar noch auf eine Art ist und bei Frauen dagegen, was, kein Baby, kein du.
Ja, es ist für die Gesellschaft so unnatürlich, dass du eine Gebärmutter hast und die nicht benutzen willst.
Ja. Good words dafür. Jetzt würde mich aber zum Prozess der Sterilisation interessieren. Wie ist denn der Weg dahin? Ich kann mir nicht vorstellen in good old Germany, dass man da einfach zum Arzt geht, so, Hallöchen, ich habe mir da was überlegt. Ich wette, das ist bestimmt mit Hürden verbunden. Oder liege ich da
falsch?
Ach was,
total easy, gar kein Problem. Das ging quasi direkt vor Ort gemacht. Nee. Nicht so wirklich. Also das kommt jetzt natürlich drauf an, wie detailliert ihr das wissen wollt.
Sehr detailliert.
Je nachdem, wie detailliert du es uns erzählen möchtest. Dann
Ich habe schon so ab Mitte 20 habe ich meine Frauenärztin immer genervt und hat gesagt, ich würde mich gerne sterilisieren lassen, wir sitzen aus. Und dann hieß immer, nein, du bist so jung dafür. Und dann habe ich natürlich weiter wie eine gute süße Maus, habe ich weiter meine Pille genommen, weil das macht man ja so. Und mir ging es natürlich auch unter der Pille schlecht, so wie vielen anderen Frauen. Und ja, irgendwann bin ich dann tatsächlich schwanger geworden, als ich die Pille nicht genommen habe.
Thanks, und das ist einfach,
ja, also nicht, ich habe nicht verhütet, sondern das Kondom hat versagt. Und da bin ich tatsächlich schwanger geworden und habe abgetrieben. Und das hat, glaube ich, meine Frauenärztin dann so weit überzeugt, dass ich es wirklich ernst meine. Also das hat übrigens auch nichts in mir ausgelöst. Ne? Mhm. Ich sage das auch immer offen und ehrlich, weil so wie es Regretting Motherhood gibt, gibt es ja auch Frauen, die eine Abtreibung bereuen. Und die Gesellschaft erwartet immer, dass jede Frau fix und fertig nach einer Abtreibung ist. Und das war bei mir das komplette Gegenteil. Ich werde nie vergessen, wie meine Mutter danach zu mir meint, ich glaube, es ist noch nie jemand mit einem Lächeln aus einer Abtreibungsklinik rausgegangen. Weil ich einfach, ich war wieder ich selbst. Ja. Mir ging es so schlecht, aber so viel dazu. Und dann ging das noch weiter. Wir haben alle möglichen Verhütungsmethoden durchgekaut mit meinen Vorerkrankungen. Dann habe ich noch Laktoseintoleranz. Blieb am Ende ein einziges Pillenpräparat übrig. Oh Gott. Nichts anderes ging. Keine Hormonsachen, Spirale geht nicht, Gebärmutter zu klein. Es blieb wirklich eine einzige Verhütungsmethode, eine Pille und das Kondom. Mhm. Und da habe ich zu meiner Frauenärztin gesagt, nee, es ist mir einfach zu unsicher. Ich will nicht mein ganzes Leben lang mit angezogener Handbremse Geschlechtsverkehr haben. Da sehe ich mich einfach nicht. Und dann hat sie mich tatsächlich überwiesen zu einer Gynäkologie im Krankenhaus und hat gesagt, okay, dann klären Sie das dann mit dem und ich unterstütze Sie da. Und falls Sie da nicht weiterkommen, dann gehen Sie zu der und der Klinik.
Ah, krass.
Und das war schon mal gut. Ja, aber ich konnte nicht damit rechnen, dass in der Gynäkologie ein 65 Jahre alter weißer Chefarzt sitzt. Ich nenne ihn immer liebevoll Dr. Zwieback, so heißt er natürlich nicht. Aber ich kann mir seinen Namen nicht merken und Zwieback kann ich mir merken.
Sehr gut.
Und der hat, glaube ich, alles in seinem Leben gesehen, aber keine 34-jährige Frau, beziehungsweise da war ich noch 33, die da sitzt und sagt, hallo, ich hätte gerne eine Sterilisation. Und er hat direkt gesagt, nö.
Ohne Begründung.
Ja, er hat gesagt, es gibt eine Regret-Liste. Da habe ich auch nie was im Internet drüber gefunden. Und er hat gesagt, je mehr Punkte auf dieser Regret, also dieser Bereuensliste erfüllt sind, desto weniger wird eine Sterilisation durchgeführt. Und dann sind so Faktoren wie Alter, bist du verheiratet, hast du bereits Kinder, hast du irgendwelche Vorerkrankungen, wie ist deine Lebenssituation und so weiter. Und das fließt da alles mit rein. Und er meinte halt, ich bin zu jung, ich bin unverheiratet, ich habe keine Kinder, ich habe die Familienplanung nicht abgeschlossen. Und deswegen hat er gesagt, nein.
Wow. Das heißt also, man kann wirklich einfach nicht selbst darüber bestimmen. Also du hast quasi die Wahl, wenn du irgendwie 35 bist, schon zwei Kinder gekriegt hast und noch irgendeine Vorerkrankung hast, die das Ganze
legitimiert. Die suchen nach Legitimationsgründen und der freie Wille ist denen nicht Legitimation genug.
Ja. Wo kämen wir denn dahin, wenn eine Frau über ihre eigene Fruchtbarkeit entscheiden dürfte?
Boah, kämen wir nach Sodom und Gomorra, ich sag's dir. Ja. Gut, lieblich das Ganze. Ja, okay, das heißt, bei dem bist du auf jeden Fall schon mal eine Sackgasse gelaufen. Aber du hast ja immer
es existiert vor allem so ganz oft immer diese Altersgrenze mit 35. Also das haben ganz viele im Kopf, Sterilisation geht erst ab 35. Und auch das hatte ich immer im Kopf, deswegen habe ich mir auch früher nie so richtig viel Gedanken drüber gemacht, weil ich dachte, ja gut, du bist wirklich zu jung und so weiter. Aber mit steigendem Alter, mehr Reife, mehr Feminismus, habe ich gesagt, nein, ich will das selber entscheiden, ihr Idioten. Nee, ich habe dann mit ihm diskutiert, ich habe mich hingesetzt, habe ihm gesagt, ich sitze hier 2 Minuten und sie meinen mich zu kennen und über mein Leben entscheiden zu können. Und dann habe ich ihm von meinem Leben erzählt, habe ihm auch von der Schwangerschaft erzählt, habe ihm von meinen Erkrankungen erzählt. Und dann wollte er mir noch 3-mal eine Spirale andrehen und ich habe ihm 3-mal erklärt, das funktioniert nicht. Und dann hat er gesagt, okay, dann machen wir es, aber wenn Sie in 3 Monaten wieder hier stehen und es bereuen, dann werde ich Ihnen sagen, ich habe es Ihnen ja gesagt.
Das war seine Antwort darauf, war ein bisschen unreif.
Oh mein Gott.
Aber gut, okay. Gut, er wollte seinen Standpunkt.
Die 3 Monate sind übrigens schon rum.
Tada! Ja, aber Wahnsinn, dass du.
Ja.
Also, ja. Nee, ich finde das beeindruckend, da sich gegen. Also, ich habe ein totales Problem mit Autoritäten. Ich kusch total doll.
Ich auch.
In verschiedenen Variationen und versuche mich da auch mit zunehmendem Alter ein bisschen raus zu emanzipieren und so. Ich möchte das aber bitte wirklich. Ich finde es sehr geil, dass du da irgendwie aufgestanden bist für dich selbst, weil er hätte es wahrscheinlich nicht gemacht. Er wäre bei seiner Meinung geblieben. Aber ja, Kati, sorry, ich habe dich unterbrochen.
Nee, alles gut. Okay, das heißt, ihr habt es dann gemacht. Kannst du uns da ein bisschen in den Prozess mit reinnehmen, wie es vonstatten geht?
Ja, also die erste Hürde war genommen.
Ja.
Ich habe jemanden gefunden, der es machen will, aber das hieß ja noch nicht, dass es gemacht wurde. Mhm. Ich hatte dann meinen ersten Termin im Februar und im Normalfall, also es gibt verschiedenste Arten der Sterilisation. Manchmal werden die Eileiter verödet, manchmal werden die abgeklipst, glaube ich sogar. In meinem Fall sollten die Eileiter komplett entfernt werden, was auch einen großen Vorteil hat, weil ich dann zum Beispiel keinen Eileiterkrebs mehr bekommen könnte, was ja auch eine häufige Krebsform bei Frauen ist. Also gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und das wird unter Vollnarkose gemacht mit einer Bauchspülung. Das heißt, der Bauch wird aufgepumpt mit Gas und dann wird halt endoskopisch mit so wenig Aufwand wie möglich werden die Eileiter rausgeschnitten und fertig. Das ist problematisch, weil ich aufgrund meiner Vorerkrankung, also ich habe Rheuma, das ist ja Gelenkkrankheit, also meine Kiefergelenke sind zum Beispiel kaputt und ich habe einen kurzen Hals und so, war es schon immer schwierig, mich in Vollnarkose zu legen, weil ich nicht intubiert werden kann. Und das war halt die Problematik sozusagen, wir gucken, ob es geht oder es geht nicht. So, ich habe richtig Panik gehabt am OP-Tag, also es ist ambulant, du bist dann da ein paar Stunden und dann gehst du nach Hause. Ich habe auf jeden Fall eine Scheißegal-Tablette bekommen, weil ich wusste, ich werde so angespannt sein. Und dann bin ich in diesen OP reingekommen, ich habe mitgekriegt, wie ich schlafend gelegt wurde und so weiter. Und dann bin ich irgendwann wach geworden und dann stand die Anästhesistin bei mir am Bett und dann habe ich so gesagt, im Halbschlaf hat's geklappt und sie hat gesagt, nein.
Shit. Ja,
weil die haben dann 2 Stunden lang versucht, mich zu intubieren und das hat nicht geklappt. Die haben den Schlauch nicht in meine Luftröhre reinbekommen und mussten dann abbrechen, weil du kannst keine Bauchspiegelung machen ohne Intubation, weil du hast so viel Druck auf der Lunge, dass du nicht atmen kannst selbstständig. Deswegen musst du intubiert werden. Ja, und dann dachte ich, okay, gut, dann machen wir es anders. Weiß ich nicht. PDA, irgendwas macht mich halb irgendwie von unten angelähmt. Ich weiß es nicht. Aber da habe ich nicht die Rechnung mit Dr. Zwieback gemacht, weil Dr. Zwieback meinte dann natürlich, nee, versuchen Sie es doch mal mit einer Spirale.
Oh Gott, schon wieder. Das ist ein Schuss. Wow. Wow. Oh Gott.
Ja, also da war ich auch wirklich richtig. Also ich muss dazu auch sagen, dass diese, also das war so, oh, das habe ich total vergessen, das war sowieso total surreal, wo diese Praxis war im Krankenhaus, das war direkt vor den Kreißsälen. Du hast da gesessen und gewartet im Wartezimmer und hast gehört, wie die Frauen Kinder bekommen.
Oh Gott.
Richtig
also, du
surreal.
Hörst die Schmerzensschreie hallen.
Oh. So, kriege Kinder, lass dich nicht sterilisieren.
Aber ich finde gerade Frauen in der Geburt, also ich finde, die regen doch gerade echt nicht dazu an, oder? Ich finde das alles ganz schön gruselig und die Schmerzensschreie, puh.
Naja. Also das war auch dieses ganze Surrounding. Ich musste immer ewig dort warten. Diese Vorzimmerdame, die war so unfreundlich. Also ich habe mich auch nur aufgeregt, wenn ich da war. Ich war nur angefressen, wirklich. Naja, aber irgendwann konnte ich Dr. Zwieback überzeugen, zusammen mit dem Anästhesisten, dass wir das Ganze per Epiduralanästhesie machen. Also hinten ins Rückenmark, eine Spritze rein und dann ab Bauchnabel quasi kein Gespür mehr. Und das macht aber problematisch, weil man dann nicht eine richtige Bauchspiegelung machen kann. Dann kriegt man eher so einen Bauchschnitt wie bei einem Kaiserschnitt. Mhm. Und das natürlich mit der Wundheilung und so weiter, das macht's alles komplizierter. Ich habe gesagt, scheißegal, wir machen das. Komm, YOLO.
Oh Gott. Oh.
Und dann bin ich, und das hat erstmal 4 Monate gedauert, bis ich einen neuen Termin bekommen habe. Dann war schon Juni. Und dann komme ich dahin zum Vorgespräch. Das war dann schon bis dahin wieder alles chaotisch. Und dann fing der auf einmal an, die Ärztin fing auf einmal an mit, ja, und wir machen dann ja eine Bauchspiegelung und mit Intubation und bla bla bla. Und dann habe ich gesagt, machen wir nicht. Wir machen eine Epiduralanästhesie. Oder ich habe irgendwas verpasst, also kann auch sein. Dann bin ich da schon wieder fast zusammengebrochen und war am Heulen. Ich war auch fix und fertig so langsam, bis Herr Dr. Zwieback irgendwann dann mal kam und der dann erklärt hat, wie wir das machen. Und da habe ich gedacht, das kann nur chaotisch werden, das kann nur schief gehen. Egal. So, und nächsten Tag war der große OP-Tag. Ich war guter Dinge, sagen wir mal so. Und das war noch richtig stressig, weil ich musste dann dadurch, dass es ja keine Bauchspiegelung war, musste ich eine Betreuung organisieren für 24 Stunden, durfte nicht alleine zu Hause sein, dann musste meine Freundin noch herkommen, weil mein Freund nicht konnte, weil der wohnt auf einer Insel und es war richtig chaotisch noch im Vorfeld. Und ich habe ja auch noch 2 Hunde, die muss ich auch versorgt wissen, also es war richtig krass, naja. Und das hat aber soweit alles ganz gut geklappt. Ich konnte, also es war auch alles entspannter. Die Klinik war super, die PflegehelferInnen, die waren auch super und die PflegerInnen, die alle super. Und dann war ich da ewig in diesem Anästhesieraum, bis wir dann mal versucht haben, den Katheter zu setzen. Es hat übrigens scheiße wehgetan. Es hat so wehgetan, weil da wird ja das Rückenmark wird betäubt und dann kommt die Nadel rein, wo die Betäubung reingespritzt wird. Und wenn die erste Betäubungsspritze nicht richtig sitzt, dann merkst du halt, wie diese Nadel in deinen Rückenmark geht. Und das tut so unfassbar weh. Da bin ich fast umgekippt. Aber es hat geklappt. Es war nicht so einfach, aber es hat geklappt. Und ich sag's euch, also falls ihr mal Kinder kriegt oder so eine Anästhesie, das ist das weirdeste Gefühl auf der ganzen Welt. Ich kann es gar nicht beschreiben. Es ist so weird. Weil deine Beine werden heiß und warm. Mhm. Und dann ist es so, als hast du keine Beine mehr. Oh Gott. Du hast echt das Gefühl, du hast keine Beine mehr.
Und weg. Das ist ja heftig. Aber du bist ja bei Bewusstsein, oder? Das heißt, alles.
Ja, du bist voll da.
Ist sozusagen ab unten irgendwie betäubt, aber oben bist du noch total, kriegst alles mit. Und das finde ich also gar nicht gut. Ich finde dann lieber komplett weg. Oder? Ja. Aber gut, du hattest in dem Fall keine Wahl. Und die haben dann da an der Stelle dann reingehauen.
Genau, ich lag dann auf dieser Liege und meine Beine lagen da, das habe ich ja gesehen. Und dann haben die dieses Tuch angefangen, da aufzuspielen. Dann bekam ich ja den OP rein und die haben alles angefangen vorzubereiten. Und dann sehe ich auf einmal, wie der Typ mein Bein nimmt und auf wie auf so einen Gynäkologenstuhl hebt. Und das andere auch. Ich denke so, was sind denn das für Beine?
Oh Gott.
Hä, wo kommen die Beine auf einmal her? Weil ich habe gefühlt, dass meine Beine auf der Liege liegen.
Oh Gott, ist das creepy.
Ich habe ja nichts gemerkt. Und dann sehe ich da diese Beine und denke, wem gehören die, Alter? Richtig weird so. Wo kommen die auf einmal her? Das war das weird. Also ich hatte wie so eine Außerkörpererfahrung. Ja. So ein bisschen war das. Das war super weird. Naja, und dann kam Dr. Zwieback und da habe ich gesagt, Kollege, du machst das hier fix, sonst verstehen wir uns gar nicht gut. Ich hoffe, du bist gut drauf heute. Und habe ich ihm noch mal kurz erklärt, wie sein Job funktioniert. Das hat ihm nicht so gefallen, aber ich dachte, ich mansplaine ihn noch mal ein bisschen. Und genau, er hat dann nämlich angefangen, mich zu desinfizieren mit diesem Jod oder was das ist, dieses braune Zeug. Ja. Da habe ich ihm dann mal gesagt, mach das ja richtig, ich komme gleich nachkontrollieren und so.
Sei einfach Bock, ihn ein bisschen zu nerven.
Ja. Naja, und dann haben die auch angefangen, ich habe auch gar nichts gemerkt, aber dann haben die schon den Bauch so ein bisschen aufgebläht mit dem Gas. Und dann haben angefangen, meine Schultern weh zu tun wie sonst was, weil das Zwerchfell so auseinandergerissen wird. Und da habe ich so gesagt, ich habe so Schmerzen, ich sterbe gleich, ich habe so Schmerzen. Und dann haben die mir ein Schlafmittel gegeben und ab da habe ich nichts mehr mitgekriegt. Ja, und dann war soweit alles ganz gut. Also dann bin ich wach geworden und die Anästhesistin stand da und ich habe gesagt, hat's geklappt? Und sie hat gesagt, ja. Und dann dachte ich, geil.
Finally.
Ja. Also, das wäre natürlich der Best Case gewesen, aber es war nicht so.
Oh, ach Mann, okay.
Oh, es ist uns richtig auf den Leim genommen.
Ja, aber es ist auch voll spannend. Besser als jede Netflix-Folge so. Was?
Ja, ist richtig heftig. Nee, ich bin wach geworden und es war niemand da. Es war niemand da, den ich fragen konnte. Und dann gucke ich an mir runter und sehe, wie ein Schlauch aus meinem Bauch rausguckt, in so eine Drainagensack rein, wo ich Blut verliere und denke, was zur Hölle ist hier passiert? Und dann hat es mit nach 7 Nervenzusammenbrüchen und niemand konnte mir sagen, ich wollte nur wissen, hat's geklappt oder hat's nicht geklappt. Es hat 5 Stunden gedauert, bis eine Ärztin zu mir kam, um mir zu sagen, dass es geklappt hat. 5 Stunden.
Und da so lange lagst
du da? Ja, ich wusste nicht, was passiert ist. Es hieß, ich darf nicht nach Hause. Ich musste Überwachung da bleiben. Und ich wusste nichts. Gar nichts. Ja.
Okay, ich hoffe, hast du dann, war das irgendeine Ärztin, die dann einfach quasi wie so ein Klemmbrett dabei hat und dich dann aufgeklärt hat? Oder war die irgendwie in den Fall involviert? Weil die hätte ja vielleicht nochmal ein bisschen, einfach um da abzulassen, ein bisschen
anschauen. Ja, das war die, also der Zwieback ist der Chefarzt und sie war die Oberärztin. Mhm. Und dann gab's noch eine Assistenzärztin. Und die beiden kamen, um mir das zu erzählen, dass geklappt hat. Und da hat sie nämlich zu mir gesagt, ja, wir hatten so viele Notfälle, Kinder, die auf die Welt wollten und so weiter. Und sie hätte keine Zeit gehabt, vorbeizukommen. Da habe ich gesagt, dass sie einfach unmenschlich ist. Dass sie auch in jedem Fall eine Minute Zeit gehabt hätte, nur zu mir zu kommen und zu sagen, es hat geklappt. Weil ich war mit den Nerven am Ende. Ich habe die ganze Zeit nur noch geheult. Ich war fix und fertig. Es war ja so eine enorme psychische Belastung. Und dann hat sie gesagt, sie sind unmenschlich und nichts anderes. Und sie hat es nicht verstanden, dass ich mein psychisches Wohl als wichtiger als die Kinder empfunden habe. Und dann hat sie mir die Mahlzeiten gestrichen. Dann hat sie nämlich gesagt, ich darf nur noch Flüssignahrung essen. Und dann habe ich nichts mehr zu essen gekriegt.
Das hat sie nicht in dem Zusammenhang gesagt, so jetzt kriegst du nur noch Flüssignahrung.
Nee, aber der Pfleger kam 2 Minuten später und hat gesagt, sie dürfen nur noch Flüssignahrung.
Das ist doch nicht dein Ernst.
Sie hat sich Krankenhaus gemobbt.
Ja, das ist halt echt so. Und dann durfte sie nur noch so Vanillepudding und so eine Fertig-Tütensuppe, Spargelsuppe und sowas essen. Ernst? Nichts anderes. Oh, doch, wirklich jetzt.
Hast du das, da gab es auch keine Argumente für. Also die haben da nicht gesagt, das liegt da und daran.
Die machen
so.
Sich ja strafbar, wenn sie das als fertigen.
Ich habe am Mittag habe ich normale Kost gekriegt. Braten mit Nudeln und Soße und Gemüse. Und am Nachmittag war sie da und dann durfte ich nur noch Flüssignahrung.
Tja, that's the deal. Hey, wow. Aber es ist eine gute Story trotzdem im Nachgang, die du erzählen kannst. Auch wenn du fix und fertig mit den Nerven warst, ja.
Heftig. Das ist halt drehbuchreif.
Aber wie war das?
Also am Ende war halt das Ergebnis, dass die halt so einen Mischmasch gemacht haben. Die haben teilweise Bauchspiegelung, teilweise Bauchschnitt gemacht. Und wenn man Bauchschnitt hat, dann bekommt man durchaus eine Drainage rein, falls es noch nachblutet. Mhm. Und das war die Idee dahinter. Die Drainage ziehen war übrigens das ekelhafteste Gefühl meines Lebens. Noch schlimmer als die Anästhesie. Oh. Aber ich durfte dann am nächsten Tag nach Hause gehen. Ich hatte halt echt harte Schmerzen. Mir ging es eine Woche, anderthalb, richtig mies. Ich durfte nichts heben, keinen Sport machen, gar nichts. Das war ja wirklich die ganzen Schichten. Mhm. Ich musste super aufpassen. Mhm. Aber jetzt ist alles gut, von daher. Und ich weiß, ich muss den Dr. Zwieback nie wieder sehen. Yes. Und falls doch, dann gehe ich woanders hin. Oder der ist in Rente, das könnte natürlich auch bald
passieren. Aber nochmal kurz zurück, wie war denn der Moment, als es dann doch hieß, ich meine, du warst ziemlich angepisst, weil du so lange gewartet hast. Aber als es dann hieß, es hat geklappt, was hat das mit dir gemacht?
Tatsächlich erstmal noch gar nicht so viel, weil das mich alles so belastet hat. Und ich habe auch zu meinem Freund gesagt, wir haben keinen ungeschützten Verkehr, bis ich bei meiner Frauenärztin war und die mir das bestätigt hat. Und erst als ich bei meiner Frauenärztin war, das war so 3-4 Wochen später, die hat Ultraschall gemacht, hat sie gesagt, jo, Eileiter weg. Da kam dann die Freude bei mir. Und da habe ich gesagt, geil, ich habe es geschafft.
Ja, krass, ey. What a long journey.
Ja, das war dann so, also vor ungefähr einem Jahr habe ich die Überweisung von meiner Ärztin bekommen und jetzt im Juni war es, ja.
Und 3 Monate her, wie du schon richtig erwähnt hast.
Ja, ich muss mal bei Dr. Zwieback anrufen, einfach nur zum Spaß.
Hat funktioniert. Edge, so bam auf.
Hallo Dr. Zwieback, ich möchte jetzt doch ein Kind. Ach so.
Einfach in Flacken.
Verarscht!
Verarscht. Bye. Geil.
Ja, wow. Das ist auf jeden Fall, ich bin ein bisschen sprachlos, muss ich sagen.
Ja, aber so Ärzte-Stories, das wird auch eigentlich irgendwie, das ist so viel, so verrückt, weil wir haben irgendwie so ein bisschen, dann doch wieder so ein bisschen kaputtes Krankenhaussystem, habe ich das Gefühl. Und,
Bisschen sehr, ja.
Ja, ja, da kann man auf jeden Fall so Stories erzählen, aber erstmal herzlichen Glückwunsch an der Stelle, dass das geklappt hat
und du endlich
da bist, wo du hin wolltest, schon seit...
Genau, ich mache auch noch eine Anti-Baby-Party.
Ich wollte gerade sagen, gibt's eine Party? Ja.
Und dann werden wir auch geschmolzene Schokoriegel aus Windeln essen.
Wie eklig.
Das musste ich mal bei einer Baby-Party und das war das Widerlichste, was ich jemals gemacht habe. Und deswegen... Ja, alles so ein Snicker, das sieht halt aus dann wie Kacke in einer Babywindel. Und das musst du probieren, welcher Schokoriegel das ist.
Oh Gott, das ist so traurig. Naja, bitte feiert das. Happy Not Mother's Day.
Ja.
Das ist ja mega geil. Du hast jetzt eben schon an ein paar Stellen dein Boyfriend erwähnt. Wie war das denn, wenn du in Beziehung warst? An welchem Punkt fängt man an, sowas zu kommunizieren? Das ist ja ein sensibles Thema. Jetzt nehmen wir an, du verliebst dich halt in Mr. Right, aber der ist so, ah, wenn wir dann erstmal Babys haben, bla, und fängst schon so an zu träumen, du bist so, oh, ja, yeah, that's not gonna happen, ja. Maybe. Wie hast du das kommuniziert? Oder jetzt auch in dem Fall, jetzt ist die Sterilisation durchgezogen, er hat dein Freund dich ja auch dabei mitbegleitet, das heißt, in dem Fall, zumindest in der Beziehung, war es dann wohl einfach voll fein. Aber wie bist du da so in Partnerschaft mit umgegangen? Das würde mich noch voll interessieren.
Also ich habe das immer offen kommuniziert, direkt am Anfang.
Gleich am Anfang.
Also ich habe auch tatsächlich mal, meine Mutter hat auch gesagt, ja, aber wenn du einen kennenlernst, der schon Kinder hat und das ist die Liebe deines Lebens, dann habe ich gesagt, nein, ich kann mich nicht in einen Mann verlieben, der Kinder hat, weil ich will keine Kinder haben und bestimmt nicht die eines anderen. Also das ist ja nochmal was anderes. Mhm. Und ich habe das immer zu Anfang kommuniziert und auch bei meinem Freund, als wir uns kennenlernten, das ist übrigens auch immer noch eine coole Geschichte, als wir uns kennenlernten, habe ich auch direkt gesagt, nur, dass du schon mal weißt, ich werde nie in meinem Leben Kinder haben. Und dann hat er gesagt, ja, also wenn ich ehrlich zu mir bin, ich sehe mich auch nicht mit Kindern. Und als ich mich dann sterilisieren lassen wollte, habe ich auch nochmal gesagt, so, du hast jetzt noch die Chance, da ist die Ausfahrt, rauszufahren, weil jetzt musst du dir klar sein, entweder ich bleibe für immer bei Janina und werde nie Kinder haben, oder ich muss Janina verlassen, weil ich Kinder haben will. Ja, das ging ganz gut, aber ich hatte davor eine ziemlich lange Beziehung, wo ich das auch immer offen kommuniziert habe und gesagt habe, ich werde keine Kinder haben, ich werde keine Kinder haben. Und nach 5 Jahren Beziehung meinte er auf die Frage, wo ich sagte, willst du jetzt auf mal doch Kinder haben? Meinte er, weiß ich nicht. Mhm. Und das war der Beginn vom Ende. Also,
also doch genau das Thema sozusagen, wo sich dann die Wege scheiden.
Ja.
Obwohl du es ja, ja sehr klar gemacht hast von Anfang an. Du warst ja sehr transparent.
Ja, und ich glaube, also ich weiß auch nicht, ob er Kinder haben wird. Vielleicht hat er einfach nur nicht mit mir Kinder gesehen. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass er Kinder bekommt, weil das macht man ja so. Und kann mir durchaus vorstellen, dass er mich einfach nur nicht mit den Kindern gesehen hat, was total legitim ist. Aber
ja gut, du hast das ja auch kommuniziert. Das, also
ja.
Du hast dich auch nicht mit den Kindern gesehen. Also
ja, genau.
Nee. Träumt man da, glaube ich, nicht falsch.
Ja. Also das auch sonst, ich habe auch eine Zeit lang, war ich lange Single, da war ich natürlich alles mitgemacht bei Tinder, was geht und ja, und das habe ich aber auch immer sehr klar kommuniziert, ja.
Gab es da, das würde mich interessieren, gab es da männliche Wesen, die gesagt, die dir irgendwelche Sprüche um die Ohren gehauen haben oder wie war das da so im Austausch?
Ich habe tatsächlich, also ich kann mich nicht dran erinnern, ich will es nicht ausschließen, aber von Männern eher selten negatives Feedback bekommen. Das, was ich so in meinem Kopf habe, was ich irgendwie mir noch so hervorholen kann, war hauptsächlich negatives Feedback von Frauen.
Ja?
Ja.
Von Frauen so aus dem Berufsleben oder aus dem Freundinnenkreis oder aus der Familie?
Sowohl als auch.
Ja.
Also, vor allem war immer von älteren Generationen, also so von Oma, Uroma, also alles so auch dann von anderen, die Eltern oder Großeltern, die immer oft, für die ja nochmal Eltern sein, was ganz anderes ist, glaube ich. Aber auch von meiner eigenen Familie dann und wann mal. Oder wie oft musste ich hören, oh, du wärst so eine gute Mutter, Janina, so wie du mit deinen Nichten umgehst, du wärst so eine tolle Mutter. Und ich immer gedacht habe, ja, jetzt in dieser Situation, aber es ist was anderes, wenn du 24/7 dich um ein Kind kümmern musst. Hier weiß ich, ich bin jetzt noch eine Stunde hier, dann gehe ich nach Hause und dann habe ich meine Ruhe.
Ja.
Und das ist halt, das ist ein totaler Unterschied. Und ich glaube, meine Familie hat irgendwie immer noch, weil meine Schwestern haben alle Kinder, ich glaube, irgendwie haben die immer noch gehofft, dass ich vielleicht doch noch, wenn ich den richtigen Partner habe, Kinder bekomme. Und also vor allem immer diese Sprüche, ja, du wirst nie etwas so sehr lieben wie ein Kind. Und das verstehe ich zum Beispiel überhaupt nicht, weil ich mir denke, ich weiß doch jetzt nicht, wenn ich keine Kinder habe, dass es das ist, was ich in meinem Leben am meisten lieben werde. Das weiß ich, wenn ich Kinder habe. Okay, dann kann ich das glauben.
Mhm.
Aber doch nicht, wenn ich noch keine habe. Und Liebe ist ja so vielfältig. Also ich habe zum Beispiel Hunde und ich würde sagen, ich kann mir vorstellen, dass so sehr, wie ich meine Hunde liebe und natürlich auch ein bisschen vermenschliche, lieben andere ihre Kinder. Also kann ich mir das vorstellen.
Ja, und vor allem ist es immer so dieser komische Vergleich von so, ja, weiß ich auch nicht, als ob das sozusagen, du musst hier diese Erfahrung mitmachen, sonst hast du nicht richtig gelebt. Und das finde ich teilweise auch ein bisschen abgehoben, weil mal abgesehen von, es wird dir ja quasi fast wie so ein bisschen übel genommen, weil du die freie Wahl dahin getroffen hast. Aber viele Menschen, die vielleicht sogar auch Kinder möchten, können aus den verschiedensten Gründen, genau, keine passende Partnerschaft, biologisch dazu nicht in der Lage, whatever, oder Kind verloren, waren sogar schon schwanger und denen dann sozusagen auch inhärent immer den Vorwurf so ein bisschen mitschwingen zu lassen, den man
absolut,
ja, wenn Leute das freiwillig wählen, immer so, du hast nie so richtig doll geliebt, wie ich geliebt habe auf der Welt, voll doof für dich. Macht man ja doof gesagt auch nicht, vielleicht denkt man sich's, aber sagen tut man es nicht, aber jemand, der sich so sehr bewusst, wie du dafür entscheidest, den kann man ja dann sozusagen aufgrund seiner persönlichen Meinung angreifen.
Ja. Und auch immer so dieses Argument, ja, dann wirst du im Alter alleine sein. Ich finde zum Beispiel, da habe ich auch so eine ganz krasse Meinung, dass ich meinen Eltern gegenüber null dazu verpflichtet bin, im Alter für sie da zu sein. Wenn das jemand für sich heraus entscheidet und sagt, ich möchte mich um meine Eltern kümmern, ich möchte für meine Eltern da sein, okay, go for it. Nur meine Eltern haben mich auf die Welt gesetzt, ohne mich zu fragen.
Ja.
Und dass sie mich aufgezogen haben, dass sie mich ernährt haben, dass sie mir Kleidung gegeben haben, das war ihre Pflicht, weil sie mich, ohne mich zu fragen, in die Welt gesetzt haben. Aber andersrum ist es nicht meine Pflicht, mich im Alter um die zu kümmern. Und du hast keine Garantie, dass deine Kinder im Alter da sind. Die können vor dir sterben, sie wollen nichts mehr mit dir zu tun haben, sie wohnen in Australien, was auch immer.
Toll.
Ja.
Und ich finde es ziemlich egoistisch, Kinder in die Welt zu setzen, wenn man im Alter nicht alleine ist.
Ja. Voll, bin ich ganz bei dir. Also das finde ich auch immer, als würde man irgendwie so mit seiner Geburt einen Vertrag unterschreiben, seinen Eltern gegenüber, dass man da irgendwie auf Ewigkeit dankbar sein muss und denen zu allem Möglichen verpflichtet ist. Das sehe ich ganz genauso. Vor allem, also wenn da alles super gut läuft, während der Kindheit und Jugend und man es gerne macht und aus vollem Herzen kann, dann finde ich das wundervoll. Aber es gibt ja leider auch bei vielen Familien sehr viel Dreck unterm Teppich. Und da wird dann trotzdem, auch wenn es der einen oder anderen Person eventuell nicht so gut tut, dran festgehalten, weil man das eben auch so macht, anstatt wo es vielleicht besser wäre, sich davon so ein bisschen zu emanzipieren auf seine Art und Weise. Und ich finde auch so, nee, also ich muss dir auch nicht bis zur Unendlichkeit dankbar sein, weil, ja, da bin ich ganz bei dir, das war irgendwo deine Entscheidung und nicht meine.
Ja.
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 Naja, und vor allem ein bisschen Realitätscheck auch, oder? Also ich meine, wie unfassbar viele Menschen sind einsam und allein und haben Kinder. Da hat es ja anscheinend nicht so richtig funktioniert. Ne? Und dagegen andere Menschen, die keine Kinder haben, aber haben dann auch im Alter noch ein sehr erfülltes Sozialleben, weil die halt andere Kontakte gepflegt haben. Keine Ahnung, Freundschaften, tolle Nachbarschaften, whatever. Ja. Ich glaube, da gibt es ja Menschen in allen Graufacetten, aber nur wenn man sich biologisch fortpflanzt, hat man keine Garantie für irgendwas.
Ja. Wir hatten's. Ja, vor allem, weil Alleinsein auch immer so negativ behaftet ist, aber ich finde es, also ich kann natürlich immer nur von mir aus sprechen, ich finde es auch total wichtig, mit sich alleine klarzukommen. Und wenn ich mich alleine nicht aushalte, wie soll mich jemand anders dann aushalten, ne? Und also selbst wenn ich allein sein sollte im Alter, weil vielleicht dann mein Mann gestorben ist oder so, dann denke ich mir so, okay, ist super privilegiert, jetzt habe ich halt genug Kohle, mir so ein geiles Altenheim zu leisten oder so. Und dann rocke ich das da. Also das ist ja auch, das bleibt ja absehbar, aber gibt mir die Garantie, dass ich bis 80 lebe, ne? Deswegen, ich bin da eher so hier und jetzt.
Ja.
Zumindest was das betrifft. Und man kann nicht alles im Leben kontrollieren. Nee. Auch wenn ich das gerne würde.
Ja. Toll.
Was ich interessant finde, dir wurde ja bestimmt oft die Frage nach den Gründen, warum du keine Kinder möchtest, irgendwie gefragt, dass man sich da an der Stelle eben genau rechtfertigen muss. Jetzt war gerade in der aktuellen Zeit oder in der Woche davor. Da hat auf jeden Fall die Journalistin, die finde ich irgendwie immer sehr funny, Anna Meyer heißt die, einfach mal quasi einen Artikel darüber geschrieben, sie hat selber keine Kinder, einfach mal die Leute in ihrem Umfeld, in der Redaktion, whatever, gefragt, warum habt ihr denn Kinder bekommen? Und sich einfach mal diese Antworten dagegen quasi mit aufgewogen. Und es war so geil, das waren so Antworten von, weil die lustig sind, wo sie dann auch so meint, okay, dann habe ich quasi wie so eine Art privaten kleinen Clown für mich, der mich irgendwie zum Lachen bringt.
Oh, wie gruselig.
Ja, bis hin zu, also wirklich so die plumpsten Gründe oder auch einfach so, weiß ich nicht, noch nie drüber nachgedacht, wo ich so denke, also inzwischen sind wir irgendwie in einem Zeitalter angekommen, wo man eben dem nicht mehr so komplett einfach so auf gut Glück ausgesetzt ist, sondern darüber nachdenken kann. Und eigentlich war, sie ist dann so ein bisschen, sie hat in den Artikel ein bisschen offen gelassen und hat dann einfach nur gesagt, so okay, die überzeugendste Antwort war Tatsache von einer Kollegin, die irgendwie voll Tränen in den Augen hatte und so, was ist denn das für eine Frage? Und dann drüber nachgedacht, mein Sohn ist einfach der tollste Mensch auf der Welt. Das ist keine wirkliche Begründung, aber das ist dieses eindeutige Zeichen von, naja, er war dann da und dieses Kind liebe ich so absurd, deswegen kann ich diese Frage eigentlich gar nicht wirklich beantworten. Aber ansonsten fand ich es total interessant, weil eben aus ihrer Perspektive der Kinderlosen diese Gründe so sehr, ja, irgendwie nichtssagend auch waren. Also auch wenn man uns mal umgekehrt denkt, wenn dich Leute fragen, warum willst du keine Kinder, und man zurückfragt, ja, warum willst du denn Kinder?
Das habe ich tatsächlich mal gemacht in dieser WhatsApp-Gruppe. Mhm. Und da habe ich ich habe die Mütter gefragt, ich habe gesagt, ich habe das wirklich so nett wie möglich versucht zu formulieren, habe gesagt, so schwer es euch fällt nachzuvollziehen, warum ich keine Kinder will, so schwer fällt es mir nachzuvollziehen, warum man Kinder will. Also was bringt einem das? Außer vielleicht die eigene geile DNA weiterzugeben, okay? Aber was bringt es? Wenn jemand sagt, das vervollständigt meine Familie, ich kann auch eine Familie sein mit meinem Partner, dafür brauche ich kein Kind. Oder wenn man sagt, ich bin geboren, um Mutter zu sein. Es gibt ja auch die Personen, die sagen, ich bin auf der Welt, um Elternteil zu sein. Total legitim, bin ich nicht. Und da habe ich die Frage gestellt und die haben mich alle gehasst dafür. Die haben gesagt, wie übergriffig wäre die Frage und ich will jetzt ja nur anecken und ich will ja nur provozieren. Und ich dachte so, ja, aber Leute, die keine Kinder wollen, müssen sich das tagtäglich geben, diese übergriffigen Fragen.
Ja.
Und das ist so unnatürlich. Deswegen wollten die Leute immer einen Grund haben und ganz oft gibt es einfach keinen Grund. So wie es keinen Grund gibt, Kinder haben zu wollen, gibt es oft keine haben zu wollen. Deswegen meine Schaltertheorie. Entweder liegt der Schalter auf der einen oder auf der anderen Seite. Und bei manchen schwankt er vielleicht noch hin und her, aber das ist so eine natürliche, das ist so ein natürlicher Instinkt irgendwie.
Ja.
Irgendwann entscheidet die Zeit.
Ja, das stimmt. Ja, also ich hatte das vorhin auch mit Charlotte im Gespräch. Ich weiß zum Beispiel, dass ich auf jeden Fall ein Kind möchte, aber ich kann auch nicht so richtig erklären, warum eigentlich. Oder warum mich das jetzt halt auch, weil wir es vorhin so ein bisschen von biologischer Uhr, die bei uns ja leider tickt und bei Männern nun mal nicht, etc., etc. Und da habe ich eben auch gerade drüber nachgedacht. Ich wüsste einfach auch keine Antwort auf die Frage, warum ich das möchte. Also so richtig. Also ich kann mir ein paar Sachen erklären, aber es wäre jetzt keine eindeutige Antwort, wo ich sagen könnte, hier, ich schreibe dir jetzt ein Essay, eine kleine Erörterung und das ist mein Schlussfazit und hier, bam, bitteschön. Wird nicht passieren, wird es wahrscheinlich auch niemals geben. So.
Genau, es gibt ja genauso viele Gründe, wie die es gibt, irgendwie keine Kinder zu bekommen, gibt es auch viele Gründe, warum man es will oder man versucht sie irgendwie zu verargumentieren und ich bin sehr... Ich bin christlich aufgewachsen mit Pfarrerseltern. Ich glaube, das habe ich inzwischen auch in jeder dritten Folge hier erzählt, aber egal. Und da weiß ich noch, dass ich vor einigen Jahren auch regelmäßig irgendwie in Streitgespräch mit meinen Eltern gelandet bin, weil für sie so ganz klar ist, eher so im Sinne von Gottesauftrag, dass es fast wie so eine religiöse Pflicht ist, sich sozusagen das Leben weiterzugeben, so formulieren sie es, ohne sozusagen, sie sagen, sie schämen natürlich keine Leute, die keine Kinder bekommen können, ne, da wieder die Unterscheidung von, die irgendwie so biologisch, was ich auch ganz witzig finde, weil dagegen zum Beispiel Menschen, die absichtlich zölibatär leben, finden sie dann auch wieder irgendwie so okay, hatte ich dann mal das Gefühl, wo ich dachte, das ist jetzt auch eine sehr freiwillige Entscheidung dazu, keine Kinder zu bekommen, aber whatever. Aber dagegen sozusagen genau so dieses moderne, sage ich mal, dieser moderne Gedanke von, ne, aus den Gründen für die Karriere, whatever, weil ich so gerne auf jede zwei Wochen in einer anderen Stadt lebe, sozusagen aus diesen egoistischen Gründen, in Anführungszeichen, wie du sie am Anfang genannt hast. Genau, ich möchte gerne ausschlafen. Das gilt sozusagen für religiöse Menschen, habe ich das Gefühl, gilt das Argument nicht, weil man dann zu ich bezogen ist und nicht gesellschaftlich genug denkt. Aber das ist natürlich, also und deswegen, ich sage da inzwischen auch eigentlich nichts mehr drüber, weil ich es irgendwie auch einfach okay finde. Das sind gläubige Menschen und auch der Glaube irgendwie ein Stück weit ist ja dann irgendwann eine feste Idee vom Leben, wie das Leben ist. Ja. Und da kann man, braucht man jetzt auch irgendwie nicht mehr reinzustechen und sonst was, weil das bringt nichts, was ich nur cool fände, wäre halt so genau Leute, die eben nicht so leben, zu judgen. Aber das ist ein anderes Thema, aber eben bei Religion finde ich es irgendwie ganz spannend, weil da ist schon so dieses Kinderding weniger eine freiwillige Wahl als irgendwie so, das muss sein. Das ist wie so, Gottes Auftrag.
Ich glaube auch Eltern sein hat vor allen Dingen als Frau. Also vielleicht, wenn ich ein Mann wäre, würde ich es auch noch mal anders sehen, weil dann würde ich sagen, ja, mir scheißegal, ob wir Kinder haben oder nicht. Mein Leben geht genauso weiter wie vorher. Ich merke davon nichts, dass ich jetzt ein Kind habe. Aber gerade als Frau ist es hier so unfassbar aufopferungsvoll. Und ich bewundere jede Person, die Kinder hat und das hinkriegt. Also wirklich immer, wie sehr man sich selbst aufopfern muss, für die Kinder da sein muss, dieser ganze Mental Load. Also ich bewundere jede Mutter, auch den Vater, wenn der Teil des Mental Loads ist. Aber ich sehe mich da nicht. Ich war noch nie ein Mensch, der zum Beispiel Mitleid empfindet. Also ich kann empathisch sein. Ja, aber ich kann es erklären. Also für mich ist ein Unterschied zwischen Empathie und Mitleid. Mitleid bedeutet, wenn es dir schlecht geht, leide ich mit. Mir geht es auch schlecht. Und das ist nicht richtig, weil das beeinflusst deine Entscheidungen. Wenn du Mitleid hast, kannst du nicht mehr rational entscheiden. Ich kann aber empathisch sein, ich kann mitfühlen. Auch wenn meine Schwester mir sagt, boah, die Kinder gehen mir auf den Sack, ich habe so einen stressigen Tag, würde ich niemals sagen, ja, selber schuld, hättest du einfach keine bekommen. Sondern da kann ich mitfühlen. Also ich kann sagen, das muss scheiße für dich sein, das tut mir leid, das kann ich auch sagen. Aber mir geht's deswegen nicht schlecht. Und ich glaube, wenn man ein gutes Elternteil sein will, muss man, glaube ich, auch mitleiden können, also Mitleid empfinden. Und
Meinst du, aber warum?
Hört, sorry.
Aber warum meinst du, dass man damit leiden muss? Also, damit man dann auch wirklich so die Sorge mittragen kann oder sich,
Der Schmerz seines
Kindes. Ja, dass man die eigenen Gefühle, die eigenen Interessen, das eigene Sein schon fast, also für mich ist so, Gott, wer Elternteil wird, der vergisst sich komplett, was natürlich nicht der Fall ist. Aber man stellt sich ja immer ein Stück zurück. Das Kind geht immer vorne ran im besten Fall. Das heißt, du musst dich immer ein Stück zurücknehmen und das bedeutet ja, dass die Gefühle eines anderen über deinen stehen. Und das ist der Fall bei Mitleid. Bei Mitleid stehen die Gefühle eines anderen über deinen und du nimmst dich zurück. Und das war noch nie bei mir ein Thema. Tatsächlich. Außer berufsbedingt. Ich habe immer so harte Jobs gemacht, wo man nicht mitleiden musste und so. Und ja. Ich bin Widder mit Aszendent im Löwen. Ganz schlimme Kombination, aber das erklärt's vielleicht.
Jetzt wird's doch religiös. Ich bin auch Widder. Aber das mit dem Aszendenten checke ich irgendwie nicht. Ändert sich irgendwie oder so, ne? Keine Ahnung.
Nee, das ist einfach, in welchem Sternzeichen der Mond stand zum Zeitpunkt deiner Geburt.
Wie soll man das wissen?
Ja, aber du musst wissen, wann du geboren bist und welche Uhrzeit.
Keine Ahnung.
Ja. Muss mal deine Mutti fragen, die wird das bestimmt wissen.
Die wird das bestimmt wissen, dann weiß ich meinen Aszendenten und dann schlage ich das wonach? Bei...
Ja, überall im Internet. Der Aszendent beschreibt deinen Charakter, also so wie dein wahrer Charakter ist.
Alright, okay, okay.
Wolltest du was sagen?
Du hast so angesetzt, Kati, deswegen
ja, ich habe gerade dran gedacht, dass meine Freundin Sarah das auch mal für mich gemacht hat und das erschreckend genau war. Aber dann dachte ich wieder, so ist das wieder sowas wie ein Horoskop in der Vogue, wo auch irgendwie alles auf alle zutreffen kann oder nicht? I don't know. Also,
Nee, das glaube ich nicht, weil wir haben das einmal auch gemacht, auch als unsere gemeinsame Freundin, als Greta hier war. Ja. Und dann habe ich so gesagt, jetzt lese ich euch mal meins vor und ihr sagt, ob ihr euch da drin wiederseht. Und alle so, nein, nicht auch nur ansatzweise, weil da eigentlich drin steht, sie sind eine geborene Führungskraft, sie nehmen keine Rücksicht auf Gefühle, sie sind egoistisch, ihre Gefühle kommen zuerst. Und alle so, nein, ich bin total netter Mensch.
Also. Würdest du dich selbst nicht als netten Menschen bezeichnen?
Doch, ich finde mich super. Wahrscheinlich ist das Problem. Aber mir ist schon klar, dass ich sehr laut bin, dass ich viel bin, ich habe es gestern zu meiner Therapeutin gesagt, ich bin radikal. Und das ist einfach nicht jeder Mensch Natur. Aber damit kann ich, also solange ich mich mag, ist ja alles cool.
Auch eine Form von Radikalität. Solange ich für mich da bin, ist für alle gesorgt. Vielleicht ist das auch einfach generell ein Problem, weswegen man mit so einer radikalen Entscheidung aneckt. Unsere Gesellschaft irgendwie kann mit Radikalität generell ja nicht so gut umgehen.
Ja, voll.
Also so sehr eindeutigen Aussagen, sei es irgendwie im politischen Bereich oder im gesellschaftlichen, das muss alles irgendwie so ein bisschen grau sein eher. Dann fühlt man sich als Deutscher am wohlsten.
Ja, bei TikTok mache ich auch öfter mal so radikale Aussagen. Ja, und da habe ich einen TikTok gemacht, da habe ich gesagt, Frauen brauchen heutzutage keine Männer mehr. Und das habe ich dahingehend gemeint, weil ich selber ganz lange den Glaubenssatz hatte, du kannst nur heiraten und glücklich sein, wenn du einen Mann hast. Du kannst dir nur ein Haus kaufen, wenn du einen Mann hast. Du kannst nur Hunde haben, wenn du einen Mann hast. Du kannst, also alles hing immer von einem Partner ab. Ich habe mich immer ausgebremst, weil ich dachte, wenn der Partner nicht da ist, dann kannst du das nicht. Und das war ein richtiger Prozess für mich zu lernen, ich brauche den Mann nicht. Ich kann mir ein Haus kaufen, wenn ich so genügend Kohle habe und so weiter. Ja. Und ich habe all meine Ziele und Träume verwirklicht ohne einen Partner. Und deswegen habe ich die Aussage gemacht. Und diese TikTok ist irgendwie in sämtlichen Telegram-Gruppen von der AfD verteilt worden. Und die Männer verstehen es einfach nicht. Die kommen dann mit Argumenten, ja, wisst dein Klo dann mal kaputt ist? Wer hat denn dein Haus gebaut? Und was? Also die verstehen es einfach nicht. Die haben das Gefühl, ich spreche denen deren Existenz ab.
Also die Existenz des Mannseins. Aber es ist ja auch ein bisschen traurig, dass sie das Gefühl haben, dass ein Mann nur dafür da ist, nur um Klo zu reparieren. Das wird, glaube ich, auch den Männern nicht gerecht. Das ist echt traurig. Das ist super sad. Sagt
viel über sie aus, ja. Oh. Sad.
Was mich noch interessieren würde, wie kam denn die Entscheidung, irgendwie deine Radikalität, nenne ich es jetzt mal, auch auf Social Media zu teilen?
Also,
weil du bist da ja recht erfolgreich.
Ja, also in TikTok-Verhältnissen nicht. Wenn ich die Anzahl an Followern bei Instagram hätte, dann würde ich dir recht geben. Aber bei TikTok, da kriegt man ja viel, viel mehr Reichweite. Also ich glaube, es braucht in jeder Gesellschaft Menschen, die sich trauen, radikaler zu sein oder ehrlicher zu sein für die, die sich nicht trauen. Mhm. Weil nur dann, also ich glaube wirklich, dass sich dann erst was verändert. Weil ich selber war zum Beispiel, also jetzt als ein großes Beispiel, das größte Pick-me-Girl ever. Also ich war ein richtiges Pick-me-Girl.
Was ist ein Pick-me-Girl?
Ich habe immer so gesagt, ja, andere Frauen sind doof. Ich bin nicht so wie die anderen. Ich bin cool. Ich mag dies, ich mag das. Nein. Also ich habe mich immer besser gestellt als andere Frauen.
Genau.
Ich war so ein richtiges Pick-me-Girl, was ja ganz viel auch mit Misogynie zu tun hat, dass du einfach andere Frauen versuchst, schlecht zu machen. Und ich war auch, trotz der Tatsache, dass ich selber fett bin, die größte Fetthassende der Welt. Also ich habe andere Fette, Dicke immer fertig gemacht, mehrgewichtige. Und ich habe tatsächlich durch Social Media meine ganzen Privilegien hinterfragt, mich selbst hinterfragt und tatsächlich was dazugelernt. Und deswegen glaube ich in meinem naiven Dasein, dass wenn ich das auch mache, dass andere auch dazu lernen. Das und deswegen mache ich das, weil ich die Hoffnung habe, dass ich nur einen einzigen damit erreiche, der anfängt, darüber nachzudenken.
Du hast auch auf TikTok über deine Sterilisation gesprochen.
Ja.
Kannst du ein bisschen davon erzählen, wie die Reaktionen da dann waren?
Ich würde sagen, zu 80% positiv, zu 20% negativ.
Ah ja, okay.
Ja, und also ganz viele Frauen, die auch einen Sterilisationswunsch hatten, nicht wussten, wo sie anfangen sollen, wo sie hingehen sollen, denken, das geht nicht. Auch finanziell, man muss das ja selber bezahlen, die Sterilisation.
Das wollte ich vorhin auch noch fragen, genau. Das zahlt ja auch nicht die Krankenkasse.
Nee. In meinem Fall ging es noch. In meinem Fall waren es 500 Euro. Also es gibt auch welche, da kostet es viel, viel mehr. Ganz viele Frauen, die aber auch geschrieben haben, ja, das ist mir zu aufwendig und bei Frauen ist es so schwierig, deswegen lässt mein Mann sich sterilisieren. Das ist ja viel einfacher. Wieso lässt sich dein Freund nicht sterilisieren? Das hat mich auch ganz feministisch doll angefasst, weil ich denke, ich habe doch keine Garantie, dass ich meinen Partner für ewig habe und wenn wir uns trennen oder er stirbt oder keine Ahnung was, dann stehe ich wieder vor demselben Problem. Und schon auch ganz viele, die, also diese 20%, die gesagt haben, nee, das wirst du bereuen. Kinder sind das größte Geschenk. Wenn du keine Kinder hast, dann hast du dein Leben, ist dein Leben nicht wertvoll und so. Aber ja, also ich würde sagen, der größte, also wirklich 80% war positiv.
Also dankbar quasi über die Aufklärung in Bezug auf auch diesen Punkt von, ja, hier, warum lässt sich dein Freund nicht sterilisieren? Das finde ich auf einer anderen Ebene auch mega übergriffig. Wenn ich mir so denke, das ist ja eine Entscheidung, die du für dich getroffen hast, das einem anderen Mensch zu verantworten und deinem Freund zu sagen, du, ich will echt keine Kinder, lässt du dich mal sterilisieren? Ey, wie crappy wäre das denn so?
Ich glaube, weil die Gesellschaft so gewohnt ist, dass der Mann immer die Kontrolle hat. Also das könnte ich mir nur erklären. Es würde niemand zu einem Mann sagen, der sagt, oh, ich lass mich, lass eine Vasektomie machen, würde niemand sagen, warum lässt sich deine Frau denn nicht sterilisieren? Das würde nie einer sagen.
Wäre doch auch eine Möglichkeit. Nee, das stimmt.
Und tatsächlich ist es ja deutlich einfacher, als Mann sich sterilisieren zu lassen, als als Frau. Das kannst du ja als Mann machen, du kannst mit 21 hingehen, da fragt keiner nach.
Ja.
Ja.
Ja. Und eine Vasektomie kann man ja auch wieder zum Beispiel, also wenn man jetzt eine Vasektomie machen würde, könnte man das auch wieder rückgängig machen.
Oder? Aber ich könnte ja auch noch schwanger werden. Ja, das geht. Also es gibt diese Clip-Methode, dann kannst du diese Clips wieder entfernen. Ja. Aber ich könnte ja auch schwanger werden. Also theoretisch ist es ja möglich. Ich habe ja weiterhin Eileiter, nicht Eileiter, ich habe einen Eierstock, ich habe eine Gebärmutter. Mhm. Man könnte also die Eier aus dem Eierstock entnehmen, künstlich befruchten und wieder in die Gebärmutter einsetzen. Also es ist ja genauso möglich. Ja. Ist halt aufwendiger als beim Mann, aber es ist ja nicht ausgeschlossen.
Ja. Verstehe.
Ja. Wow.
Ja, das war echt eine krasse Story. Also wir hatten ja schon viele Gästinnen und Gäste, aber bei dir, wie gesagt, also du hast, es ist nicht nur ein radikales Thema, du hast es auch sehr radikal vorgetragen. Ich habe wahnsinnig viel dazugelernt und bin ganz schön platt irgendwie auch da auf eine Art, aber im positiven Sinne, nicht auf eine...
Ich würde sagen, sorry.
Nein, nicht auf eine, warum sind da keine Babys, sondern eher auf so eine, krass, es ist schon auch so ein bisschen, ja, vielleicht wirklich noch ein ganz, ganz, ganz weißer Fleck auf der gesellschaftlichen Landkarte. Das Thema weibliche Sterilisation. Also ich habe darüber lang nichts gehört, gelesen, jemanden sprechen hören in allen Details.
Ja, ich habe tatsächlich auch für eine Uni-Zeitschrift, die hat auch mein TikTok gesehen, da habe ich auch ein Interview gegeben. Die hat auch einen Artikel dazu geschrieben. Mhm. Und also Kurt heißt die Zeitschrift. Und die hatte auch richtig Probleme tatsächlich, das ihrem Redakteur zu verkaufen, das Thema.
Als Uni-Zeitung? Wer war denn da der Redakteur? War das nicht auch ein Student?
Nee, war ein Mann.
Also, ja, aber war das...
Ja, ich weiß nicht, wie das bei denen organisiert ist. Das weiß ich tatsächlich nicht. Ja. Aber der hat das nicht als Problem gesehen. Also, der hat nicht verstanden, warum man einen Artikel darüber schreiben muss, wie schwer es Frauen es haben, sich sterilisieren zu lassen.
Ach so. Ich dachte, er war jetzt irgendwie aus so... Ja, genau, auch eher so... Vielleicht christlichen Gründen oder so. Nein, das können wir nicht weitertragen, sondern...
Okay. Nee, das nicht. Der hat das einfach nicht so als wichtig nicht gesehen.
Ach so, wieso? Du kannst ja einfach in die Klinik gehen und das halt machen lassen.
Ja, genau.
Who cares?
Ja.
So.
Ja.
Nett.
Er hat nicht den Aufklärungsbedarf erkannt. Na gut. Ja. Aber vielen Dank, dass du ihn hier geleistet hast mit uns.
Ja, vielen, vielen Dank.
Bitte, bitte.
Ich bin immer noch ein bisschen wirklich so richtig, ich glaube, ich gehe mit sehr vielen Eindrücken nach Hause. Ich bin zu Hause, aber ins Bett. Und bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden für eure Zeit.
Yes, ebenso.
Ja, danke, dass ich meine Geschichte erzählen durfte.
Ja, vielen Dank, dass du sie erzählt hast.
Bis dann. Warte mal, ganz kurz. Ich meine, wir haben jetzt, deine Reichweite ist größer als unsere, aber vielleicht möchtest du trotzdem noch deinen TikTok-Namen sagen.
Right.
Ne?
Janina Gild. Also Janina und Gild, wie Englisch Gild.
Der Gild.
Okay, zusammengeschrieben, ja, einfach. Ne? So war das ja.
Genau, Janine, cool. Kann die Shownotes packen.
Ja, schaut mal bei Janina vorbei. Es lohnt sich. Gut. Tschüss, ihr Lieben.
Tschüss.